Unser heutiges Thema der Predigt ist das Evangelium in der Ehe oder wie es in unsere Reihe hineinpasst, die Kraft des Evangeliums in unserer Ehe. Und es ist einfach ein weiterer Bereich, den wir in unserem Leben haben, wo das Evangelium absolut wichtig ist. Wir haben letzte Woche schon von der Notwendigkeit des Evangeliums in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen gehört und wo wir, wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich alle eine Menge Nachholbedarf haben. Und vergangenen Donnerstag wurde es nochmal vertieft, indem wir das Verständnis von biblischer Vergebung hervorgehoben haben, was auch absolut wichtig ist, wie Andreas auch sagte, in unserer Ehe, weil wir ja alle fehlbare und sündhafte Menschen sind. Und wenn wir uns mit der Ehe beschäftigen, dann werdet ihr mir mit Sicherheit zustimmen, dass es ja die engste irdische Beziehung überhaupt ist, die man eingehen kann. Und wenn ich mich so dran erinnere, ist Ehe eigentlich was ganz Schönes. Als Esther so vor knapp 12 Jahren den Kirchengang auf mich zuschritt, war ich total aufgeregt und freudig erregt. Ich musste sogar ein bisschen weinen. Und in diesem Augenblick, da hat man so das Gefühl, ab jetzt ist alles gut. Ab jetzt kann es nicht mehr schlimm werden. Und man beginnt zusammen ein neues Leben. Wir haben unsere erste Wohnung bezogen. Wir bauen uns gemeinsam ein Leben auf. Wir haben den anderen als Gegenüber und wir erfreuen uns aneinander. Das ist doch schön. Andererseits ist die Ehe auch absolut herausfordernd. Man muss auf einmal Kompromisse eingehen, was mir persönlich unheimlich schwer fiel. Wir waren beide damals noch recht jung und ich kannte sowas nicht. Ich habe lange Zeit total unabhängig und selbstständig gelebt, ohne irgendwie Rechenschaft ablegen zu müssen. Und jetzt musste ich das auf einmal. Und der andere, sind wir mal ehrlich, entwickelt so nach und nach Eigenschaften, die einen nach einer Weile irgendwie nerven. Ja? Wenn ich zum Beispiel ein Lied vor mir hersumme, dann fängt Esther immer gleich mit an zu singen. Das mag ich überhaupt nicht. Ich will aber nicht wissen, was meine Frau hier erzählen würde, was ich alles für Macken mit mir rumtrage. Und auch wenn das jetzt so ein bisschen niedlich klingt, lasst meinen harten Tag an mir vorübergehen. Die Kinder haben die ganze Zeit gequengelt und nach einer langen Prozedur sind sie endlich im Bett und ich will endlich mal durchschnaufen und summe vor mir hin und dann tut sie es. Ja, sie singt wieder mit. Und in der Ehe, da haben wir auch selten die Möglichkeit, so richtig auf Distanz zu gehen, wie wir es in anderen Beziehungen machen. Vor allem in letzter Zeit, wo wir zusammen zu Hause sind, wo wir in manchen Stellen enger zusammen sind als in den Jahren zuvor. Und ich habe noch nicht mal davon geredet, dass man sich auch wirklich verletzen kann. Ja? Dass man sich aneinander versündigt. Und schnell sind Worte gefallen, die einen unheimlichen Schaden anrichten können. Für mich ist das Faszinierende an dieser engen Beziehung, dass wir einerseits darin so viel Freude finden können, und andererseits auch so angreifbar und verletzlich sind. Denn wenn ich alle meine Mauern und Fassaden runterfahre, was absolut notwendig ist in einer Ehe, und der Mensch, den ich am meisten vertraue, der enttäuscht mich. Der greift mich an. Wir alle wissen, wie sowas aussieht. Vielleicht kennt ihr Szenen in eurer Ehe oder aus eurem Elternhaus, die so aussehen. Oder so. Oder vielleicht auch so. Und mit Verlaub, ich glaube, es sieht in vielen Ehen so aus. In manchen weniger, in manchen würden sich vielleicht ganz andere Szenen zeigen. Und die Zahlen scheinen das zu belegen. Und wir leben ja gerade in einer Zeit, wo Zahlen eine ganz gewichtige Rolle haben. In Deutschland wurden im Jahr 2019 rund 416.000 Ehen geschlossen. Das ist jetzt einfach meine Zahl. Umgerechnet sind das rund 500 Ehen auf 100.000 Einwohner, also ein Inzidenzwert Ehe 500. Ich weiß nicht, ob es überraschend ist, aber vor knapp 70 Jahren, also im Jahr 1950, da wurden rund 750.000 Ehen geschlossen, bei weniger Menschen, die zu dieser Zeit lebten oder ja, im ehefähigen Alter waren. Und mit Sicherheit gibt es mehrere Faktoren dafür, dass diese Zahl fällt. Aber ich denke, man kann schon erkennen, dass im Großen und Ganzen der Stellenwert der Ehe in unserer Gesellschaft einfach gesunken ist. Und ich bemühe mal noch eine andere Zahl, die ich gefunden habe. In eben diesem Jahr 2019 gab es gegenüber den Eheschließungen 149.000 Ehescheidungen. Das sind rund 36% der in diesem Jahr geschlossenen Ehen. Die Eheschließungen, die werden also weniger. Und die Ehescheidungen haben sich im Vergleich zu 1950 knapp verdoppelt. Und das ist eine absolut erschreckende Zahl, weil es eben nicht nur eine Zahl ist, weil es Menschenleben sind, die davon betroffen sind. Ehen gehen kaputt. Familien, die werden auseinandergerissen. Und in diesen Zahlen sehen wir nur die Fälle, wo es zu einer Scheidung kommt. Wie groß ist wohl die Dunkelziffer der Ehen, wo beide sich nichts mehr zu sagen haben, wo sie nur aneinander vorbeileben und sich ein Haus und einen Hund teilen? Ich möchte eine Frage von letzter Woche aufgreifen, die Daniel ziemlich am Anfang gestellt hat und die mich auch sehr bewegt hat. Welche drei Menschen fallen dir ein, die dir das Leben wirklich extrem schwer machen? Und ihr habt diese Frage vielleicht auch in eurem Kopf bewegt. Ich möchte jetzt noch eine provokantere Frage stellen. Ist unter diesen Personen dein Ehepartner oder deine Ehepartnerin? Und wenn nicht unter den Top 3, hast du nur kurz einen Augenblick an sie oder ihn gedacht? Ich habe darüber nachgedacht. Und ob es eine Zeit gab, in der das in unserer Ehe vielleicht so war. Und wenn man es etwas wohlwollender ausdrückt, da gab es durchaus schwierige Zeiten, gerade zu Anfang unserer Ehe. Und es bestand auch definitiv die Gefahr, dass sie endet. Und das, obwohl wir unser Eheversprechen bewusst und nicht leichtfertig gegeben haben. Obwohl wir uns lieben und obwohl wir Christen sind, das ist keine Garantie. Und wenn Gott mit seiner Gnade und eben seinem Evangelium nicht gewesen wäre, dann würde unsere Ehe nicht mal die durchschnittlichen 14,5 Ehejahre erreichen, bis es zur Scheidung kommt. Aber woran liegt das? Man geht doch eigentlich so euphorisch und mit guten Absichten und Plänen in die Ehe. Dann hat man am besten noch ein Eheseminar besucht. Warum brechen dann aber so viele ein begonnenes Eheleben ab, beziehungsweise sitzen es aus? Um darauf vielleicht Antworten zu finden, müssen wir uns erstmal mit dem Zweck der Ehe auseinandersetzen. Ehe ist, ja, wozu ist denn Ehe eigentlich da? Und um den Anfang der Ehe zu ergründen, müssen wir mal ganz vorne in die Bibel hineinschauen. Im ersten Buch Mose, da lesen wir unter anderem von der Erschaffung der Welt und der Erschaffung des Menschen. Und nachdem Gott Adam erschaffen hatte, da fand er es nicht gut, dass dieser allein sei. Adam, der hatte eine innige Beziehung zu Gott. Aber Adam brauchte auch einen Gegenüber, mit dem er innigliche Gemeinschaft hat. Und das ist auch häufig der Grund, der uns am ehesten einfällt, wenn es um die Vorteile der Ehe geht, mit jemandem gemeinsam zu sein. Und daraufhin schuf Gott dann Eva und schloss damit die erste Ehe zwischen Mann und Frau. Gott ist also der Architekt der Ehe, nicht der Mensch. Und Eva sollte Adam eine Unterstützung sein. Und auch dieser Gedanke der gegenseitigen Unterstützung ist uns nicht fremd. Wir kennen es aus der Ehe oder auch aus engeren Beziehungen. Meine Frau hat mich zum Beispiel vorhin einfach mal angeguckt, ob ich sauber in den Gottesdienst gehe. Und das ist gut so. Und Eva und Adam sollten Gottes Plan für die Menschen umsetzen. Das finden wir auch im ersten Mose. Sie sollten sich fortpflanzen, die Erde bevölkern und über die Schöpfung herrschen. Als ein Fleisch sollten sie zusammen sein und mit Gott leben. Aber soll das alles sein? Ja? Ist das der Zweck, dass wir uns fortpflanzen, dass wir die Erde bevölkern, dass wir darüber herrschen. Wenn das der alleinige Zweck der Ehe sein soll, dann wäre Ehescheidung irgendwie kein Problem, weil schließlich ist die Möglichkeit zur Fortpflanzung augenscheinlich nicht mit Ehelosigkeit oder Scheidung beendet. Aber wir müssen in der Bibel weiterlesen, dass die Gemeinschaft des Menschen mit Gott eben nicht so harmonisch blieb, wie es am Anfang war. Der Mensch, der stellte sich gegen Gott und missachtete seine Herrschaft und seinen Befehl. Adam und Eva opferten diese innige Gemeinschaft mit Gott zum Zweck ihrer Selbstbestimmung, würde ich es mal nennen. Und die Sünde kam in die Welt. Ich habe das jetzt ziemlich simpel wiedergegeben, aber kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor, die Gemeinschaft zu riskieren oder zu opfern, um sich und seinen Wünschen den Vorrang zu geben? Und genau das ist oftmals die Ursache für die meisten kaputten Ehen und Scheidungen. Und seien wir ehrlich, wir sind doch alle hoffnungslose Egoisten, ohne Ausnahme. Und wenn ich hier vielleicht in die Runde fragen würde, was man so von der Ehe erwartet, was wären da Antworten? Und das ist auch für alle Nichtverheirateten unter uns interessant. Vielleicht haben wir welche unter uns, die gerade eine Ehe anstreben oder es irgendwann mal vorhaben. Überlegt mal. Vielleicht der Wunsch, jemanden zu haben, mit dem man alles teilen kann. Ein Zuhörer, ein Gegenüber, jemanden mit gleichen Interessen oder bestenfalls sogar Interessen und gleichen Hobbys. Oder auch der Wunsch nach einer erfüllten Sexualität in geschützten Rahmen. Auch Sicherheit, jemanden, auf den man sich echt verlassen kann. Jemanden, der einem nichts Böses will. Auch finanzielle Sicherheit. Oder vielleicht ist es einfach nur ein Schritt in Richtung Familie mit Kindern, was ich mir ja schon immer gewünscht habe. Man könnte bestimmt noch einiges anderes finden. Fragt euch selber und schaut, was vielleicht auf eurer Checkliste steht oder stand. Und versteht mich nicht falsch, diese genannten Erwartungen, die sind nicht partout schlecht. Es ist wunderbar, einen Gegenüber zu haben und das macht ja auch schließlich eine Ehe aus. Und es sind oftmals die höchsten Freuden, die wir erfahren dürfen durch die Gemeinschaft miteinander. Es ist ein Geschenk Gottes, das muss uns klar sein. Aber wenn ich die Ehe als nur ein Mittel ansehe, damit ich glücklicher werde oder zumindest um ein Ziel zu erreichen, was mir dient, dann werden wir zwangsläufig enttäuscht werden. Wenn meine Frau jemals dachte, dass ich ihr alles sein könnte, dann weiß sie es jetzt bestimmt besser. Und alle hier genannten Gründe, die haben vor allem auch eins gemeinsam: sie erfüllen nur vorübergehend einen Zweck oder stehen zumindest auf, sagen wir mal, wackeligen Beinen. Ein Partner, der kann das Interesse an gemeinschaftlichen Aktivitäten verlieren. Sexuelles Verlangen, das kann kommen, das kann gehen. Finanzielle Absicherung, wir sehen ja gerade, wie schnell unverhofft sowas über den Haufen geworfen werden kann. Und wenn ich denke, dass meine Ehe dazu bestimmt ist, meine Bedürfnisse zu befriedigen, was ist die Konsequenz? Was mache ich, wenn sie das nicht mehr tut? Hat sie dann ausgedient und ich distanziere mich und beende das alles? So würde ich einfach die Ehe degradieren zu einem rein menschlichen Konstrukt, was mir Vorteile bringt. Und diese Ironie, dass wir so viel von der Ehe erwarten und doch so bitter enttäuscht werden können, das ist eine Ironie, die der Bibel bekannt ist. Sie nennt es Götzendienst. Denn wenn ich irgendein Ziel in meinem Leben habe, was höher als die Ehre Gottes ist und das verfolge, dann bete ich einen Götzen an. In dem Moment, in dem ich meine Beziehung, meine Ehe, meine Familie oder auch den Weg dorthin zum Ziel meines Lebens setze, da verdamme ich mich zur Enttäuschung. Und das ist vielleicht ein herausfordernder Gedanke, aber was wäre, wenn Gott die Ehe nicht geschaffen hat, damit ich glücklicher werde? Was, wenn nicht alles einem Liebesfilm gleicht, sondern eher das zutrifft, was Paulus im Römerbrief Kapitel 8 beschreibt? Wir aber wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und wir können wahrscheinlich unter alle Dinge auch die Ehe zählen. Doch was ist dann das Gute, das Gott mit allen Dingen verfolgt? Das dürfen wir im nächsten Vers lesen, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich sein sollen. Mit anderen Worten ausgedrückt, Gott hat die Ehe auch zu dem Zweck erfunden, dass wir mehr so werden wie Jesus. Demütiger, liebevoller, aufopferungsvoller oder kurz gesagt heiliger. Ihr seht auch die Parallelen zur Predigt von letzter Woche, wo auch unsere anderen zwischenmenschlichen Beziehungen dazu dienen sollen, uns und andere zu heiligen. Und wenn wir diese Perspektive annehmen, dass es in der Ehe und allgemein in Beziehungen zu Mitmenschen nicht um unseren eigenen Vorteil geht, dann würden wir auch ganz anders mit Herausforderungen und Enttäuschungen umgehen. Dann würden wir sie nämlich als Möglichkeit ansehen, um Gottes Absicht noch mehr zu erfüllen, nämlich Gott für seine Weisheit, Herrlichkeit und Liebe zu ehren und ihm ähnlicher zu werden und ihn für seine Gnade zu danken. Und dies führt wiederum dazu, dass ich auf die Herrlichkeit Christi hinweise. Und wir finden natürlich noch weitere Stellen in der Bibel und wir wollen einfach Epheser 5 aufschlagen, wo ein in meinen Augen wichtiger Aspekt der Ehe auch dargestellt wird. Schlagt mal Epheser 5, Vers 31 auf, beziehungsweise auch 32. Dort blickt Paulus auf die Eheschließung der ersten Menschen, also Adam und Eva, zurück und schreibt: Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und zu einer Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist ein Zitat aus eben 1. Mose. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Paulus erklärt hier, dass Gott die Ehe zu einem bestimmten Zweck eingesetzt hat. Sie war von Anfang an dazu gedacht, um als ein Schaubild für die hingebungsvolle Liebe Jesu Christi zu seiner Gemeinde zu dienen. Sie soll eine göttliche Realität illustrieren und greifbar machen, wie es ist, von Jesus geliebt zu werden. Sie ist also ein Bild des puren Evangeliums, das sich ja in dieser Liebe ausdrückt. Und wir lesen auch in den zuvorstehenden Versen, wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Ich weiß, dieser Text ist herausfordernd, wenn es um Rollenbilder geht. Es sind schon sehr viele Debatten darüber geführt worden und ich will keine neue eröffnen, aber wenn wir das hier sehen, die Ehe als ein mitunter blasses Abbild der Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde, dann ehrt die Frau Gott, wenn sie sich dem Mann unterordnet. Und wenn die Männer ihre Frauen lieben, ehren sie damit Gott. Es geht hier nicht um irgendwelche Machtverhältnisse oder wer ist jetzt besser, reiner und heiliger. Gott hat diese Struktur gegeben, dass Menschen an einer Ehe sein Wesen und sein Evangelium erkennen können. Und das sollte unser Ziel sein, denn das ist der Zweck, den Paulus uns hier nennt. Aber Wie kann sowas zum Beispiel praktisch aussehen? Auf welche Weise können wir diesem Zweck Gottes hinsichtlich der Ehe überhaupt entsprechen? Und hierbei ist es unumgänglich, dass wir ein Bild von der Liebe Jesu zu seiner Gemeinde haben. Wie sollen wir also lieben? Und Ehe bedeutet, dass eine aufopferungsvolle Liebe da ist. Und in Vers 25, eben in Epheser 5, dürfen wir von dieser hingebungsvollen Liebe Jesu lesen, der ja sogar sein Leben ließ aus Liebe zu uns. Und das soll unser Vorbild sein. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Auch wenn Paulus hier in dieser Stelle in erster Linie Männer anspricht, so glaube ich nicht, dass diese Aufforderung der hingebungsvollen Liebe nach dem Vorbild Jesu ausschließlich den Männern gilt. Ich glaube vielmehr, dass sie dabei als Oberhaupt vorbildlich vorangehen sollen, und den meisten Männern fällt das wirklich schwer. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Aber ich denke, man kann auch sagen, dass auch die Ehefrauen ihre Männer auf diese Weise lieben sollen. Und mit Verlaub, dieser Anspruch, der ist ziemlich hoch und es wirkt ziemlich drastisch. Also, wenn du in eine Situation kommen würdest, in der du durch deinen eigenen Tod das Leben deines Partners oder deiner Partnerin retten könntest, würdest du es tun? Würdest du dein eigenes Leben opfern? Vielleicht sagst du in einem heroischen Anflug, ja. Ich würde auch ja sagen. Und das ist eine große Geste und das zeigt dir, was deine Ehe dir bedeutet. Aber tatsächlich besteht die Ehe nicht nur durch eine große Geste, sondern eher aus Kontinuität und kleinen Gesten. Und ich stelle noch eine herausfordernde Frage: Wenn du für deinen Ehepartner sterben würdest, wärst du auch bereit, für ihn zu leben? Also, wärst du bereit, deine Zeit, deine Geduld, deine Wünsche und Ziele für deinen Ehepartner zu opfern? Wärst du bereit, ihn oder sie höher zu achten als dich selbst? Auch dann, wenn er oder sie es überhaupt nicht verdient hat? Denn das ist der Maßstab der Liebe, die Jesus seiner Gemeinde entgegengebracht hat. Wir haben das in Philipper gehört. Darin sehen wir das Evangelium. Und das dürfen wir im ganzen Leben von Jesus erkennen. Jesus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und Jesus hätte bestimmt nicht gestöhnt, wenn er den Müll für seine Frau hätte wegbringen sollen. Und Jesus hätte bestimmt auch zum wiederholten Male die dreckigen Socken vom Boden eingesammelt. Jesus hätte bestimmt nicht geschrien und wäre ausfällig, verletzend und kränkend geworden. Wer sein Verhalten, seine Gedanken und sein Herz im Licht von dieser Vollkommenheit der Liebe Jesu prüft, der wird zugeben müssen, dass das uns schlichtweg überfordert. Jeden von uns. Keiner von uns ist in der Lage, seine Ehe auf diese Weise zu führen. Oder sein Leben im Allgemeinen. Es ist ja nichts, was nur auf die Ehe beschränkt ist. Wir schaffen es doch nicht mal in unseren normalen Beziehungen, wie denn dann in einer Beziehung, wo kein Blatt dazwischen passt. Und wir sind alle Sünder und die in uns wohnende Sünde, die wird in diesem Kampf uns auch immer wieder zu Fall bringen. Und Ehe, das ist eine Verbindung von zwei sündhaften Menschen, also doppelter Sünde. Und genau deshalb brauchen wir Evangelium in unserem Leben und das Evangelium in der Ehe. Denn wenn wir erkennen, dass wir persönlich die Rettung von der Sünde in unserem Leben benötigen, dann gestehen wir ein, dass wir Schuldner der göttlichen Barmherzigkeit sind. Und obwohl wir gerechtermaßen den Tod verdient haben, hat Gott uns das ewige Leben geschenkt. Wir haben seinen Zorn verdient, aber er hat uns Gnade erwiesen. Und wir sind Schuldner. Deshalb sagt Paulus auch, so sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wir sind es schuldig, wir sind dazu verpflichtet, so wie wir geliebt werden, so sollen auch wir lieben. Und zwar nicht, wie wir von unserem Ehepartner geliebt werden, sondern wie wir von Jesus geliebt werden. Und weil wir diese Gnade erfahren haben, können wir eigentlich nicht mehr fordernd gegenüber dem anderen sein, nicht unbarmherzig. Wir können ihm nichts mehr nachhalten. Wir müssen vergeben. Und trotzdem, und es ist so häufig, dass der Gedanke, ich verdiene etwas Besseres als das, in unserem Kopf hochkommt. Und damit drücken wir eine Art Selbstgerechtigkeit aus, die fast sicher immer eine tiefere Gemeinschaft verhindern wird. Ich verdiene, dass ich besser behandelt werde. Und ich verdiene, dass ich nicht so viel machen muss. Ich tue doch schon alles. Niemand wird es so laut aussprechen, aber dieser Gedanke ist oft da. Und das kann ermüden, das kann ermatten, denn es bedeutet immer wieder Korrektur, immer wieder sind wir herausgefordert und immer wieder müssen wir Buße tun. Wir können es einfach nicht aus uns selbst herausschaffen. Aber genau das ist es ja, was es bedeutet, evangeliumsgemäß zu leben. Unser ganzes Verhalten, unsere Erwartungen, unsere Wortwahl, auch die gemeinsame Anbetung Gottes, die sollen vom Evangelium beeinflusst sein, von der Gnade, die wir in unserem Leben erfahren durften. Und wir sind abhängig von der Gnade Gottes. Wenn diese Wahrheit unser Leben durchdringt, dann macht unsere Dankbarkeit für Gottes Gaben uns zu, also statt unerbittlichen Einforderern, werden wir dann endlich zu dankbaren Empfängern. Wir nehmen alles in Dankbarkeit an, was unser Partner für uns tut. Wir erkennen es vielleicht sogar erst. Und indem Gottes Gnade für uns wirklicher wird, sehen wir uns auch als ein Diener innerhalb und außerhalb der Ehe. Und wie kann sich dieses Dienen, diese aufopferungsvolle Liebe, wie kann sich das ausdrücken? Und ich möchte nicht altklug erscheinen, wenn ich jetzt Tipps gebe, aber es sind einfach Dinge, die meine Frau und ich in unserer Ehe einfach erleben durften und auch erleben durften, wie wir darin wachsen konnten. Und es fängt einfach an. Es geht ganz praktisch, denn wie oft stellst du dir die Frage, wie du deinem Mann und deiner Frau den Tag erleichtern kannst? Vielleicht könntest du den Abwasch machen, vielleicht das Lieblingsessen kochen, die Kinder übernehmen, um den anderen den Rücken frei zu halten. Und das alles ohne Verbitterung, ohne irgendetwas zurückzufordern. Oder auch ganz simpel, indem man sich für den anderen interessiert. Um dafür mal ein Beispiel zu nennen, ich weiß ganz genau, dass Robert Lewandowski gegenwärtig bei 35 Bundesliga-Toren steht und nur noch 5 Tore braucht, um den ewigen Rekord von Gerd Müller aus der Saison 1971-72 zu knacken. Ich weiß sowas. Aber könnte ich auch 3 Dinge aufzählen, die meine Frau aktuell beschäftigen? Das finde ich nur heraus, wenn ich da meine Prioritäten ändere und durch bewussten Austausch und aufmerksames Zuhören. Ich sage das nicht ohne Grund. Wie oft habe ich mich dabei ertappt, wie ich immer irgendwas parallel gelesen habe, vielleicht die letzten Bundesliga-Ergebnisse, während meine Frau mir von ihrem Tag erzählt hat. Und sobald dann eine Frage kam, die eine Antwort von mir erforderte, dann war ich aufgeschmissen. Ich war ertappt und beschämt, weil ich keine Zeit für sie hatte. Aber nehmt euch die Zeit, sonst werdet ihr irgendwann auch so dastehen wie ich, beschämt und denken, dass ihr euren Gegenüber überhaupt nicht kennt. Und dann entfremdet ihr euch und es kommt zu tiefen Verletzungen. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass man seine Liebe überhaupt ausdrückt und Männer sind prädestiniert dafür, dass sie ihre Liebe eher subtil zum Ausdruck bringen, durch Dinge, die sie wahrscheinlich gewöhnlich sowieso tun würden. Und es ist aber wichtig, dass man es konkret macht, in Worten, auch mal öffentlich, in zärtlichen Gesten, auch durch Geschenke. Ich habe mir sagen lassen, Blumen seien da sehr schön. Aber eben auch durch Ermutigung und Auferbauung des anderen. Und ein Fakt ist auch, dass man seine Liebe ausdrücken kann, indem man Dinge eben nicht tut. Ja? Dass wir nicht einander betrügen, dass wir nicht hinter dem Rücken des anderen Absprachen brechen. Und das passiert ziemlich häufig, wenn es zum Beispiel um Erziehung geht. Wie oft ist man da herausgefordert, nachzugehen und sich nicht an Absprachen zu halten? Oder man denkt, man weiß es besser. Oder lästert auch nicht übereinander. Kennt ihr das? In einem Kreis, wo alle irgendwie über ihren Ehepartner sich auslassen und man steht so in der Versuchung, auch nur so einer kleinen Unzufriedenheit Raum zu geben. Und ein Wort zieht das andere nach sich, aber der ist ja wirklich doof, ist die Grundaussage dann. Und wo wir noch besonders stark merken dürfen, wie sehr wir das Evangelium in unserer Ehe brauchen, ist, dass wir einander vergeben. Und Vergebung, das ist so wichtig in einer Beziehung, die so eng ist und definitiv nicht ohne Sünde auskommt. Viele Beziehungen scheitern daran, dass sie so viele Verletzungen anhäufen, aber sie nie behandeln. Viele christliche Ehepaare suchen erst dann die Hilfe in Gottes Wort oder auch in der Seelsorge, wenn die Probleme schon riesengroß sind. Und ich bitte euch, schaut euch einfach den letzten Abendgottesdienst zum Thema Vergebung an. Wir werden ihn auf der Homepage haben, um dieses Thema anzugehen. In euren Ehen und wenn ihr unverheiratet seid, in euren anderen zwischenmenschlichen Beziehungen. Erkennt, wie euch selbst im Evangelium von Jesus Christus die größte Schuld vergeben wurde und vergebt einander. Das ist der Klebstoff, der Beziehungen zusammenhält und besonders die Ehen. Die Ehe ist jetzt aber nicht nur ein Abbild des Evangeliums und sie zeigt uns auch nicht nur, dass wir die Errettung absolut benötigen. Die Ehe kann uns selbst auch dabei helfen, in der Erkenntnis des Evangeliums weiter zu wachsen und uns gegenseitig zu fördern. Das ist der dritte Punkt. Ehe ist gegenseitige Heiligung. Und diesen weiteren wichtigen Teil des Ehelebens, das dürfen wir auch in der Epheserstelle lesen, ab Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Die Liebe oder der Ausdruck der Liebe in der Ehe dient also dazu, sich auch gegenseitig in der Heiligung voranzubringen. Dass wir gereinigt vor Gott stehen dürfen oder, wie es hier schön ausgedrückt wird, ohne Flecken und Runzeln dann beim ewigen Hochzeitsmahl erscheinen dürfen. Auch hier glaube ich nicht, dass der Mann die Frau heiligt, dass er sie reinmacht. Dieses Missverständnis sollte man von Anfang an ausräumen. Allein Jesus kann uns reinigen und sündlos vor Gott erscheinen lassen. Und diese Reinigung, von der hier in Vers 26 gesprochen wird, die geschieht allein durch das Wort Gottes. Und Voraussetzung hierbei ist, dass wir uns selbst durch das Wort Gottes reinigen und verändern lassen, indem wir unsere Sünden im Licht von Gottes Wort erkennen, sie bekennen und Gott um Kraft zum Überwinden bitten. Wir müssen also das Evangelium auf unser Leben anwenden und aus dieser Kraft leben. Und nur so sind wir letzten Endes in der Lage, ohne Heuchelei, in Demut und mit Liebe auch unserem Gegenüber in dem Prozess der Heiligung zu unterstützen. Und wenn hier in erster Linie der Mann aufgefordert ist, als Oberhaupt zu leiten und sich auch um das geistliche Wohl der Frau und gegebenenfalls der Familie zu kümmern, soll ja die Liebe Christi, die sich in dieser Fürsorge ausdrückt, sowohl von dem Mann als auch von der Frau nachgeahmt werden. Die Frau ist also nicht befreit davon, den geistlichen Wachstum ihres Mannes zu unterstützen und im Blick zu haben. Sie kann sich nicht einfach zurückziehen. Und vielleicht führt ihr eine gute Ehe, wie Andreas vorhin gesagt hat. Ihr streitet euch nicht, seid oft einer Meinung, freut euch aneinander, ihr habt eine gute Zeit. Die Liebe, die wir im vorigen Punkt angesprochen haben, die ist euch vollkommen klar. Ihr dient euch, ihr seid opferwillig, ihr würdet alles füreinander tun. Aber habt ihr auch wirkliche Gemeinschaft im geistlichen Leben? Wann habt ihr das letzte Mal über ein geistliches Problem diskutiert oder eine Verständnisfrage geklärt? Wann habt ihr das letzte Mal überhaupt gemeinsam in der Bibel gelesen und gebetet? Ist dieser Aspekt in der Ehe vorhanden? Und oft ist es leider so, dass die Ehe als eine jüngerschaftsfreie Zone angesehen wird. Außerhalb der Ehe, da sprechen wir gerne über Opfer, unser Glaubensleben, wie wir unser Kreuz tragen müssen. Wir brüsten uns mit unserer Geistlichkeit, was wir gelesen haben, was wir wissen. Aber innerhalb der Ehe, da reden wir oft nur darüber, wie wir besser kommunizieren können, wie wir intimer sein, wie wir glücklicher sein können. Das ist, wo viele Paartherapien anfangen, aber leider eben auch oft aufhören. Das ist wichtig, aber es geht eben nicht nur darum, dass man gut miteinander auskommt, dass man seine Freizeit gut gestalten kann. Eine gesunde Ehe, die lebt davon, dass das geistliche Wachstum des anderen das Anliegen von mir ist. Wir hatten es vorhin schon als einen Zweck der Ehe, geheiligt zu werden, das bedeutet, dem Bild Jesu ähnlicher gestaltet zu werden. Und unser Ehepartner, der existiert nicht, damit es uns besser geht, sondern er existiert, um Gott mit seinem Leben zu ehren und in den Werken zu wandeln, die Gott zuvor bereitet hat. Das beschreibt Paulus weiter vorne in Epheser in Kapitel 2, Vers 10. Und das mit der Veränderung, da müssen wir aufpassen. Es wird nämlich oft so zweckentfremdet und als einen Selbstzweck angesehen, diese Veränderung. Und es klingt alles so gut. Ich möchte, dass mein Ehepartner mehr wird wie Jesus, weil er mich dann liebevoller behandelt, weil er dann weniger zorniger ist und ich weniger angegriffen werde, weil er dann einen besseren Blick für meine Nöte und meine Bedürfnisse hat. Aber das ist nicht das Ziel der Veränderung des Herzens. Das ist ein schönes Beiwerk, wenn ich auch davon profitieren kann. Aber es ist keine Liebe von meiner Seite aus. Und es sollte auch keine Motivation oder Erwartung sein, dass es für mich geschehen soll. Denn wir wissen ja, falsche Erwartungen, die werden letzten Endes enttäuscht werden. Also bedeutet einander zu lieben, dem anderen auch zu helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Einander zu lieben bedeutet nicht, gemeinsam so zu bleiben, wie man ist. Das können wir aber überhaupt nicht bewerkstelligen. Aber wir sind dazu aufgefordert, wie es der Schreiber des Hebräerbriefs in Kapitel 10, Vers 24 ausdrückt, uns einander zur Liebe und zu guten Werken anzuspornen. Und das ist eindeutig aktiv. Das heißt nicht, dass wir unseren Stiefel leben, unseren Glauben leben und schauen, dass sich der andere durch reinen Anblick dessen verändert, sondern wir versuchen es auch praktisch zu fördern. Wie kann das aber aussehen? Da ist zuallererst Gebet zu nennen, denn das ist wichtig bei bekehrten Ehepartnern sowie auch bei nicht bekehrten Ehepartnern. Im Gebet für den anderen einzustehen, und zwar nicht aus selbstsüchtigen Motiven, und für sein Wachstum und seine Heiligung zu beten oder seine Bekehrung. Und wenn man das Glück hat, mit jemandem zusammen zu sein und im Herrn verbunden zu sein, betet man am besten gleich gemeinsam, denn dann hat man auch die Möglichkeit, Sünden zu bekennen und sich gegenseitig Vergebung auszusprechen. Und man nimmt gleichzeitig Anteil am geistlichen Leben des anderen. Um hier gleich einen Punkt anzubringen, der für alle, nennen wir sie mal, Vorsätze wichtig ist, macht euch feste Zeiten und Ziele aus. Klar sollte man auch flexibel sein, denn wenn Dinge akut sind, aber wenn ihr es nicht in eurem Wochenplan fest integriert, dann wird es wahrscheinlich nichts werden. Und da spreche ich aus eigener Erfahrung. Wenn ihr es hinbekommt, ist super, aber wie oft sitze ich abends da, abgekämpft von einem harten Tag und lasse mich aus Bequemlichkeit einfach gehen. Ja? Lass die Zeit dahin plätschern und verschiebe den Termin mit meiner Frau auf morgen. Ist ja nicht so schlimm. Aber dann, oh nein, morgen, ja, da kommt unverhofft was dazwischen. Und tags darauf, und so verliert es sich nach und nach. Und irgendwann hat man dann irgendwie vergessen, dass man überhaupt was vorhatte. Es ist eben oft nicht die Priorität in unserem Leben, da rein zu investieren. Meine Frau und ich, wir haben uns zum Beispiel vorgenommen, jeden Abend gemeinsam zu beten, so als eine Art Tagesabschluss. Wir machen morgens regelmäßig eine kleine Familienandacht mit unseren Kindern, aber ehrlich, da betet man nicht frei von der Leber weg. Also es ist keine intime Gebetsgemeinschaft, die wir dort pflegen. Wir haben uns also vorgenommen, jeden Abend mit Gebet zu schließen. Aber wir schaffen es bei einer 7-Tage-Woche vielleicht maximal 3-mal, dass wir das hinbekommen. Wir haben 3 Kinder, wir haben anstrengende Tage, wir haben einige Verpflichtungen und Termine, vor allem abends, wenn die Kinder eigentlich im Bett sind. Und ihr denkt vielleicht, 3-mal, das ist wenig. Aber ich kann euch sagen, wie würde es aussehen, würden wir unser Ziel nicht so hoch stecken. Wir würden wahrscheinlich immer etwas finden und haben, was sich dazwischen drängen kann. Deshalb mein Tipp, macht euch konkrete, messbare Ziele aus und schaufelt euch gleich eine regelmäßige Zeit in eurem Alltag frei, um sowas anzugehen. Und wenn ihr es verpasst, verpflichtet euch gegenseitig dazu, es schnellstmöglich nachzuholen. Was könnten vielleicht noch weitere Punkte sein, wie man sich gegenseitig anspornen und helfen kann? Ganz klassisch ist natürlich, man verbringt Zeit miteinander und redet. Und ich meine hier aber nicht, dass ihr gemeinsam Fahrrad fahrt oder einen schönen Nachmittag im Garten verbringt und über Hinz und Kunz redet. Das ist gut für die Gemeinschaft und absolut wichtig für eure Beziehung zueinander. Aber ich meine auch, dass ihr die gemeinsame Zeit mit Geistlichem füllt. Schafft euch Gelegenheiten im Alltag, um gemeinsam zu lernen und zu Jesus hinzuwachsen. Lest zum Beispiel zusammen nach einem Bibelleseplan die Bibel und tauscht euch auch darüber aus. Oder lest unterschiedliche Stellen in der Bibel, vergesst aber nicht, euch daran teilhaben zu lassen. Und ich weiß, es gibt Menschen, die reden gerne viel und welche, die reden weniger, vor allem wenn es um Glaubensdinge geht. Aber ermutigt euch dabei gegenseitig, euch mitzuteilen. Und auch wenn man in manchen Positionen vielleicht unterschiedlicher Meinung ist, das sollte kein Grund sein, sich nicht auszutauschen, sondern vielmehr einer, sich gemeinsam damit intensiver auseinanderzusetzen. Oder wie wäre es, gemeinsam ein Buch zu lesen oder einen Vortrag anzuhören? Wann seid ihr zuletzt gemeinsam auf einer guten Konferenz gewesen? Oder ein aktuelles Beispiel. Geht heute einfach nach Hause und tauscht euch über diese Predigt aus. Das ist ein guter Anfang. Und wenn ihr das macht und das in euer Leben integriert, dann werdet ihr bald merken, wie ihr nach und nach immer mehr zusammenwachst und wirklich zu diesem einen Fleisch werdet, von dem die Bibel schreibt. Und dann könnt ihr noch besser füreinander Fürsorge tragen. Ihr könnt nicht nur euren Gegenüber ermutigen, ihm zusprechen, sondern ihr werdet auch eingeräumt bekommen, dem anderen in Liebe zu ermahnen und zurechtzuweisen. So wie er es auch bei euch tun darf, auf dass ihr beide mehr und mehr geheiligt und verändert werdet. Ihr legt Rechenschaft voreinander ab, weil ihr immer ähnlicher wie Jesus werden wollt und nicht eure Komfortzone schützen wollt. Und ihr werdet in dem anderen auch einen Beistand finden, wenn ihr mit persönlicher Sünde zu kämpfen habt. Das kann so auferbauend sein, aber man muss dazu lernen, das auch überhaupt preiszugeben, sich vor dem anderen zu demütigen. Und ihr werdet mehr und mehr die Vergebung des anderen suchen und auch viel leichter Vergebung aussprechen, weil ihr erkannt habt, dass ihr nicht besser seid als der andere. Und Fragen wie, was macht dir in deinem Alltag und Glauben gerade Mut? Wo bist du in deinem Alltag und Glauben gerade mutlos? Wie kann ich für dich beten? Wie kann ich ein besserer Ehemann, Vater, Nachfolger Jesu werden? Oder wie kann ich eine bessere Ehefrau, Mutter, Nachfolgerin Jesu werden? Diese Fragen, die werden sich nicht mehr so seltsam anhören und ihr werdet sie gerne stellen und ihr werdet sie gerne hören. Um diese geistliche Gemeinschaft zu üben, da muss man aber nicht erst verheiratet sein. Am besten fängt man vorher an. In unserer Gemeinde, da haben wir das Privileg, Hauskreise zu haben, wo diese Gemeinschaft gelebt wird, wo zusammen gebetet, sich über Gottes Wort ausgetauscht, wo Leben geteilt wird. Da dürfen wir ansatzweise kosten, was solch eine Beziehung für Auswirkungen hat, bei uns selbst und auch bei anderen. Nutzt diese Gelegenheiten. Oder auch praktizierte Zweierschaft. Die spiegeln diese Gemeinschaft in einer Ehe noch stärker wider, weil wir ein 1:1 haben. Und es ist eine gute Möglichkeit, um aneinander und miteinander zu wachsen. Und wenn ich das so sage, dann muss ich vielleicht darauf hinweisen, dass Zweierschaften in der Regel nicht zwischen Mann und Frau praktiziert werden, außer sie stehen in einer verbindlichen Beziehung und streben die Heirat an. Ich möchte das nur anfügen, nicht, dass ich zur Rechenschaft gezogen werde, wenn viele Ehen jetzt entstehen. Und auch Hauskreis und eine Zweierschaft oder einfach auch eine enge Männer- oder Frauenfreundschaft, die ersetzen aber diese geistliche Einheit in der Ehe nicht. Nicht, dass ihr in eure Zweierschaft investiert, eurem Freund oder eurer Freundin alles erzählt, euren Glauben komplett ausbreitet und euer Ehepartner zu Hause nichts von eurem Glaubensleben mitbekommt. Das passiert oftmals. Aber es ist unsere primäre Verantwortung, wenn wir verheiratet sind, mit unserem Ehepartner zusammenzuwachsen und diese Einheit zu bilden und nicht das irgendwo anders zu suchen. Das bedeutet Ehe. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich hoffe, ich konnte so in etwa darlegen, wie wichtig das Evangelium in der Ehe ist. Und ich weiß, man hätte in vielen Punkten noch tiefer eintauchen, andere Aspekte und noch viele weitere Beispiele bringen können. Dazu war aber leider auch nicht die Zeit. Aber ich hoffe, dass ihr verstanden habt, dass die Ehe keinem Selbstzweck dient. Dass Gott die Ehe als ein Abbild des Evangeliums geschaffen hat, als Darstellung der vollkommenen Ehe zwischen Christus und der Gemeinde. Wir sind als Ehepartner dadurch ein Zeugnis in der Welt. Und dass er uns auffordert, dementsprechend zu leben. Und dass wir dazu, um aufopferungsvoll, dienend, vergebend lieben zu können, dass wir da unbedingt das Evangelium brauchen und dass wir es persönlich annehmen und in ihm leben müssen. Denn dann erst werden wir wirklich die Erfüllung, die uns in der Ehe versprochen ist, erkennen und erfahren. Und dass wir dieses Geschenk der Ehe in unserem Leben annehmen dürfen, uns daran erfreuen und uns gegenseitig auch anspornen können, in der Heiligung gemeinsam voranzuschreiten. Ehe ist schwierig, ich will es nicht verheimlichen. Verheiratete Menschen brauchen genauso wie Unverheiratete das Evangelium, um mit Frustration, mit Enttäuschung und Bitterkeit zurechtzukommen, die sich ja selbst in diese engsten Beziehungen einschleichen kann. Und das Evangelium, das macht unsere Ehe nicht einfach, aber es bringt diese stark benötigte Gnade, die in engen Beziehungen zwischen zwei Sündern sind, bringt sie mit rein. Wenn Gottes Gnade in einer Ehe am Werk ist, dann helfen sowohl glückliche Zeiten als auch Schwierigkeiten dabei, dass die Ehe ein Zeugnis für Gottes große Gnade ist und wir gemeinsam mehr und mehr in ihm wachsen können. Amen.